und herzlich willkommen im Influence-Podcast. Heute spreche ich mit Robert de Lobemus-Tretter. Ihr hört es schon, ich bin erkältet, aber das sollte absolut nicht ablenken von unserem wunderbaren Gespräch heute, bei dem ich noch eine ganz normale Stimme hatte. Könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, als Werbekennzeichnung das Thema im Influencer-Marketing war? Ich glaube, das war für sehr viele von uns der Moment, als wir uns das erste Mal mit den Landesmedienanstalten beschäftigt haben. Doch diese Entität kümmert sich um vieles mehr und so ermöglicht uns dieser Talk heute eine tiefe Auseinandersetzung mit der Frage, wie gehen wir als Gesellschaft eigentlich mit dieser Social Media und Creator Economy Welt um, die uns doch an sehr vielen Stellen aktuell zu überfordern scheint. Robert hat dafür einige Vorschläge parat und er ist ein Top-Ratgeber für uns, denn er hat ursprünglich auch mal auf der anderen Seite begonnen. Er war bei Tube One und Divimove, als die ganze Branche ein noch wilderer Westen war als heute, doch hat sich irgendwann entschieden, dass ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen werden sollte. Heute arbeitet er als Teamleiter Strategie bei der Landesanstalt für Medien NRW und gestaltet politische und medienethische Rahmenbedingungen mit. So hat er zum Beispiel Zebra mitentwickelt, eine Beratungsplattform, die Betroffene vor Hass, Fake News und Hetze im Netz unterstützt. Und genau über diese Themen sprechen wir. Wie können wir eigentlich vor allem die Jüngsten in unserer Gesellschaft stärken, um mit den schlimmsten Seiten im Netz klarzukommen? Ob es jetzt das tägliche Online-Mobbing ist oder eben Fake News, Hetze und Co., mit denen sie immer mal wieder direkt oder indirekt in Berührung kommen. Die Landesmedienanstalten haben dafür unter anderem eine sehr erfolgreiche Online-Community aufgebaut auf TikTok und Instagram und haben es geschafft, eine sehr zielgruppengerechte Ansprache zu machen und ein Informationsangebot zu liefern. Davon hören wir heute mehr, aber auch davon, wie Influencer und auch wir erwachsenen Wegbegleiter aktiv werden können und welche Verantwortung wir alle dabei tragen. Also es wird mal wieder ein Blick über den alltäglichen Tellerrand im Influencer-Marketing geworfen. Eine Folge, aus der jeder sicher auch für Freunde und Familie einiges mitnehmen kann. Ich wünsche euch daher ganz viel Freude beim Gespräch mit Robert und einer Alina mit normaler Stimme. Hi Robert, schön, dass du da bist. Willkommen im Influence-Podcast.
Hi Alina, danke dir. Danke für die Einladung. Freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Ich habe eben schon gesagt, für uns schließt sich so ein kleiner Kreis, weil Voll. Du bist tatsächlich, hast du sogar gerade gesagt, Hörer der ersten Stunde, also 2019, als der Podcast an den Start gegangen ist. Da haben wir das erste Mal Kontakt gehabt. Ich weiß auch gar nicht mehr, über welche Plattform, ob das irgendwie damals schon LinkedIn war oder Insta oder so, ja. Weil du eben Feedback auch oft zu Folgen gegeben hast oder interagiert hast in meinen Postings. Genau, seitdem auf dem Schirm und jetzt hier als Gast. Voll schön.
Ja, ich finde es auch mega. Also ich glaube, du warst Kollegin von einer Freundin von mir. Mhm. Also darüber war schon so der erste Draht, glaube ich, da. Ja. Und ich dachte ehrlich gesagt, du hättest früher angefangen. War das echt erst 2019?
Ja, tatsächlich, Folge.
Okay. Ja, also ich habe die ersten 10, 20 Folgen, glaube ich, rauf und runter gehört. Da war ich selber auch noch in dem Bereich ja aktiv. Kommen wir vielleicht gleich zu. Ja, also ich fand es aber mega, dass du diesen Podcast gestartet hast. Und ja, finde immer, der Mut muss belohnt werden. Also deswegen.
Ja, vielen Dank.
Ja, sehr
Props
gerne.
An mich.
Ja, voll. Danke dir.
genau wie du es gerade schon angeteasert hast, du warst damals noch sozusagen auf der anderen Seite in der Creator Economy aktiv, in den großen bekannten Netzwerken damals, Tube One und Divimove. Ne? Beschreib doch mal gerne die Zeit und deine Rolle da.
Ja, gerne. Also ich habe Politikwissenschaften studiert in Köln und ich fand schon immer diesen Social-Media-Bereich total interessant. Also es war so zur Zeit dieser Barack-Obama-Wahlkämpfe, ich glaube 2009, 2012 und so die Jahre habe ich studiert. Ja. Und dachte immer, so dieser ganze Bereich Social-Media, Politik, wäre das nicht was für mich? Und als ich dann in Köln meinen Master gemacht habe, war das, glaube ich, so kurz nach der Longboard-Tour und so.
Also ja, die, von Unge und Co.
Genau, also die OGs hier werden sich erinnern. Und habe mitbekommen, dass es eben so ein, zwei Startups gibt in dem Bereich. Eins davon war eben Tube One. Mhm. Und auch da bin ich einfach, glaube ich, einem der Geschäftsführer so bei Xing reingeslidet. Genau, und hab geschrieben, ich mache gerade meinen Master in Politikwissenschaften, finde den Bereich total spannend, habe nicht einen Job für mich. Und ja, wie das so in dem Bereich war, so gefühlt ein, zwei Tage später war man so im Bewerbungsgespräch und drei, vier Tage später hatte man seinen Laptop. Und da habe ich da angefangen. Mhm. Und bin auch relativ, also habe schnell viel Verantwortung, glaube ich, so bekommen. Also das, was man so als studentische Hilfskraft quasi ne, dann bekommt. Aber ich durfte Konzepte schreiben, durfte Creator begleiten. Das war ja noch nicht so ausprofessionalisiert, wie das vielleicht heute teilweise ist. Mhm. Ich glaube, das ist immer noch hier und da bestimmt ein wilder Westen, schätzungsweise. Aber ja, habe diese Anfänge wirklich live mitbekommen. Und 2020, meine ich, als ich dann wieder so ein bisschen auf der Suche war, bin ich dann ins Strategieteam irgendwann wieder gewechselt. Das war dann bei Divimove.
Ja.
Und von dort aus schon zur Landesmedienanstalt.
Mhm, wo ja heute deine Rolle ist, sozusagen.
Genau.
Ne?
Ja, ja,
und um diese Multichannel-Netzwerke nochmal so ein bisschen zu verstehen, da waren ja im Endeffekt verschiedene Creator, häufig YouTuber, würde ich sagen, und auch so Streamer ne, irgendwie gemeinschaftlich unter Vertrag und wurden dann von euch sozusagen betreut. Ne? Also sowohl Vermarktung als aber auch so mehr ja, Entwicklung, sag ich mal.
Ja, genau. Das war so ein Gesamtpaket. Also es ist lustig, dass du es fragst, weil mir wird das, glaube ich, auch heute erst so bewusst, was damals so die Aufgabe war. Ich war damals irgendwie, weiß nicht, 24 oder so, ja. 25. Ja, da haben heutzutage auch schon Leute Firmen und keine Ahnung was, ne? Aber ich kam ja so aus dem Unileben. Das war gar nicht so meine Welt eigentlich. Also ich war da auch so ein bisschen fremd in dem Ganzen, fand ich. Aber das hat es für mich genau ausgemacht. Also diese Perspektive oder das, was ich da gelernt habe, ne, das prägt mich auf jeden Fall bis heute. Ich fand, wir hatten auch einfach sau viel Spaß, ehrlich gesagt. Also es war eine wahnsinnig coole Zeit. Echt viele coole Leute. Teilweise Leute ganz am Anfang ihrer Karriere, ja. Ne, die jetzt teilweise schon ihren Karrieren beendet haben. Also so lange ist das ja irgendwie dann schon hergefühlt. Ja, und wenn ich dran zurückdenke, war irgendwie ein ganz wilder Sturm. Habe dann auch irgendwann die Reißleine ziehen müssen, weil ich gemerkt habe, ich krieg mein Studium einfach nicht zu Ende. Und dann habe ich meinen Eltern gesagt, ey, also ich müsste jetzt mal den Job, ehrlich gesagt, kündigen. Kann sein, dass ich bei 2-3 Mieten noch mal ein bisschen Hilfe brauche. Und bin dann nach meiner Masterarbeit erstmal auf ein Kreuzfahrtschiff gegangen.
Ach,
für 2 Jahre.
Das wusste ich gar nicht.
Ja,
okay, guck mal.
Genau, habe da Radtouren gemacht. Also
Ausflüge quasi.
Ausflüge,
betreut.
Genau,
okay,
genau, genau.
Geil.
Ja, und ich erzähle das aber auch, weil ich halt glaube, dass all diese Stationen dann irgendwie auch das prägen, was ich heute mache, weil auf dem Schiff zum Beispiel kriegst du ganz krass diesen Service-Gedanken mit. Übrigens auch, wenn du an Zielgruppen denkst, hast du natürlich auch auf so einer Fahrradtour. Also du hast da, weiß nicht, 20 Leute, denen musst du irgendwas erzählen, was spannend ist. Was denen irgendwie Freude macht, was ihnen Erinnerungen irgendwie auch schafft. Und das prägt mich ehrlich gesagt bis heute. Und dann auch diese Arbeit in einem kleinen Team. Also kannst du dir auch also vorstellen, auf so einem Kreuzfahrtschiff bist du mit 6, 7, 8 Leuten in deinem Kernteam ganz auf dich allein gestellt teilweise. Und musst da alle Konflikte irgendwie auch ausbaden, lösen und so weiter. Und ja, inzwischen bin ich ja selber Teamleiter und profitiere immer noch aus dieser Zeit. Also deswegen so ganz schön, wie das dann ja alles zusammenkommt.
Ja, spannender Step auf jeden Fall.
Ja.
Weil meine Frage wäre jetzt tatsächlich auch gewesen, ob du schon während deiner Zeit, ich sag mal wirklich so in diesen Creator-Netzwerken, so eine Art gesunde Distanz auch irgendwann aufgebaut hast oder so einen kritischen Blick darauf. Weil ich denke mal, es ist jetzt vielleicht auch unterstellt, aber gerade wenn man sich auch sehr für Politik und für gesellschaftliche Strömungen und Entwicklungen interessiert, kann man gewisse Entwicklungen in der Social-Media-Welt manchmal vielleicht nicht nur bejubeln sozusagen. Ne? Und am Ende bist du ja dann auch eher auf die, ich sag mal, ich nenne es die regulierende Seite gewechselt, ne? Oder so zumindest die, die kritischen Aspekte nochmal genauer in den Blick nimmt und überlegt, wie kann man dagegen steuern als Gemeinschaft. Also da hat dir dann aber diese Phase, wo man mal komplett raus war und in einem ganz anderen Thema bestimmt auch geholfen, ne? Nochmal so ein bisschen Abstand zu gewinnen.
Ja, also irgendwie beides habe ich das Gefühl. Also ich habe einerseits, ehrlich gesagt, ich habe ganz viel Respekt auch für Creator und auch für Creator aus dieser Zeit. Weil ich finde, wer so früh irgendwie diesen Mut hat, da eine Stimme überhaupt zu entwickeln. Und schon damals gab es ja, also wie gesagt, ein Thema Wilder Westen. Also gefühlt war das ja damals alles, also noch vielleicht schamloser auch teilweise.
Ja.
Also vielleicht, also ich glaube, man kann es nicht so 100%, ist nicht so ganz schwarz-weiß, ne? Aber einfach, dass Leute ne, ihre Meinung veröffentlichen, das hat mir schon immer imponiert. Ich finde es saumutig, ehrlich gesagt, auch was sich die Leute da teilweise aussetzen. Ich glaube, heute sind wir uns natürlich teilweise dieser Auswirkungen auch bewusst, bauen eben Angebote, also jetzt eben in meiner heutigen Funktion, ne, um halt Leuten zu helfen, die sich auch in solchen Situationen irgendwie befinden, die belastend sind und so weiter. Und andererseits, wie du schon sagst, also dieses ganze Thema Verantwortung und so, ja, spielt für mich auch eine riesige Rolle. Ne? Hinterfrage ich natürlich heute auch nochmal anders als damals. Und würde gar nicht sagen, also ja, wir sind natürlich auch, ein großer Teil von uns ist auch Regulierung, aber ein großer Teil auch eben Kompetenz. Ne? Und ich glaube eben an beides. Und ich glaube auch, das eine funktioniert nicht ohne das andere. Ne? Also im Zweifel will ich verhindern, dass sich Menschen überhaupt erst irgendwie strafbar machen, weil sie, weiß ich nicht, volksverhetzende Inhalte irgendwie teilen, weil sie aus Versehen irgendeine
Fake News weiter verbreiten oder
genau. Also nicht alles davon ist ja strafbar, muss man sagen. Ne? Bei dem rechtlichen Part guckt man sich natürlich die Sachen an, die per Gesetz verboten sind. Mhm. Aber es gibt natürlich auch ganz viel Graubereich davor. Ne? Und dazu aufzuklären, zu informieren, die Leute in die Lage zu versetzen, dass sie sich selbst eine Meinung bilden können und dann auch selbst Entscheidungen treffen können, das ist unsere Aufgabe auch.
Ja, das würde ich jetzt voll gerne mal so ein bisschen näher in den Blick nehmen. Mhm. Vielleicht mal erstmal allgemein gefragt, was machen die Landesmedienanstalten? Wofür steht ihr sozusagen, ne? Und was ist so die Aufgabe, wenn man es mal breiter sieht?
Okay. Also wir fangen ganz breit basic an. Okay. Also es gibt 14 Stück davon in Deutschland. Mhm. 14 Landesmedienanstalten, weil ja zwei Bundesländer sich eine teilen.
Ja.
Und ja, wir in NRW sitzen in Düsseldorf. Wir haben 4 Schutzgüter. Das sind Vielfalt, Jugendschutz, die Menschenwürde natürlich und der Nutzerschutz, genau, das ist ja, das ist das vierte. Letztlich gucken wir, dass all das, was wir tun, irgendwie darauf einzahlt, dass das eben sichergestellt ist oder geschützt wird. Und ganz konkret, so auf meine Rolle, würde ich sagen, wir bauen eigentlich Produkte, Services, um Leuten bei ihrem Problem zu helfen, die es vielleicht bei der Medienerziehung gibt, aber also das ist dann oft so das Einfallstor, könnte man sagen, und dann diese ganzen Probleme von Cybermobbing, Cybergrooming, also dass Kinder teilweise zu sexuellen Verabredungen aufgefordert werden im Internet, dass Eltern da eine Awareness haben, dass Kinder da eine Awareness für haben, haben natürlich auch Eltern und Lehrer und Fachkräfte als unsere Zielgruppen.
Ja.
Und die versuchen wir in die Lage zu versetzen, dass sie das irgendwie checken, dass sie das mitbekommen und im Zweifel eben wissen, wo sie sich Hilfe holen.
Mhm.
Und also das würde ich sagen, so das ganz Konkrete. Und wenn du es jetzt einmal so auf die Ebene darüber stellst, dann würde ich sagen, ist das Ziel eben eigentlich ein demokratisches Miteinander zu ermöglichen. Und Demokratie funktioniert, denke ich, immer, wenn wir nach fairen Spielregeln spielen, auch eben online. Da geht es dann eben um Transparenz. Ich glaube, wir alle, die TikTok haben oder Instagram und so, wissen, wie das ist. Also man wischt sich durch die Gegend, da kommen lustige Sachen, ernste Sachen, Werbung dazwischen. Und dass das eben transparent ist und irgendwie funktioniert, also dafür sind wir eben auch da.
Mhm. Ja, stimmt. Also auch dieses ganze Thema Werbekennzeichnung lief ja irgendwie auch über Landesmedienanstalten und so.
Das ist ein Teilbereich.
Ne? Ja, genau, was ihr anguckt. Ja. Und wenn wir jetzt dieses ganze Medienkompetenzthema beleuchten, also es wirkt auf mich selbst, also als privater normaler Mensch, der so in diesem Land lebt und ja auch Familie hat und Cousinen und Cousins, die auch deutlich jünger sind und einfach so ein bisschen beobachtet, wie das sich für mich darstellt, gab es irgendwann halt ja diesen Punkt, wo alle plötzlich ein Smartphone hatten, alle plötzlich Instagram auf dem Handy, aber wir komplett unvorbereitet da reingetaumelt sind. Da kann man auch noch nicht mal irgendwie im Vorwurf machen, ob Eltern oder Erziehungsberechtigten und Co., ne? Weil es wusste halt ja keiner besser und das gab es halt vorher nicht, in deren Kindheit, in unserer Jugend ja auch nicht, ne? Also voll, ungefähr gleicher Jahrgang.
Ja.
Ich habe, glaube ich, das erste Mal stabiles Internet zu Hause mit 16 gehabt und mein erstes Smartphone mit 18, 19
Klar,
ne? Also da musste sich keiner Gedanken machen. Ich musste mich damals streiten, ob ich einen Fernseher in meinem Zimmer haben darf oder so, ne? Aber was ich dann halt so jetzt mittlerweile beobachte, da sind, glaube ich, irgendwie so wirklich 10 Jahre Wilder Westen eigentlich passiert, ne? So ein bisschen Craziness, die wir jetzt versuchen wieder einzufangen, oder? Wie siehst du das?
Ja, also ich denke auch, dass also die Realität überholt da, glaube ich, ja, vielleicht auch das Recht, ne? Also das, was rechtlich halt eben erlaubt ist oder nicht. Und da hat man ja in den ersten Jahren versucht, das, was es gab an Regulierung, eben aufs Internet zu übertragen.
Mhm.
Jetzt passieren da natürlich auf europäischer, auf nationaler Ebene super viele Sachen, also vom Digital Services Act und so bis zu nationaler Gesetzgebung. Übrigens war das auch ein Punkt, bevor ich bei der Medienanstalt angefangen habe, ich habe das sehr als so eine Behörde gesehen, die Leute wie mich braucht. Ja, weil ich dachte, die haben safe keine Ahnung von
den Creatoren,
von Creatoren und so, die brauchen mich. Und dann habe ich da angefangen und war doch sehr beruhigt. Also weil ich so das Gefühl hatte, okay, krass, also das haben die doch schon alles mal gehört. Ich glaube trotzdem, dass ich einen guten Impact wahrscheinlich hatte, so letztlich.
Ja.
Ne? Aber das war auch so dieses Bild, was du hast, das hat mich auch geprägt, glaube ich, überhaupt in diese Richtung erstmal weiterzugehen. Und wir fangen es ein. Ich habe so fast das Gefühl, dass es bei diesen ganzen technologischen Entwicklungen, die ja so schnell kommen, jetzt gerade ja irgendwie auch KI, also ja, ne, das entsteht dann irgendwie auch in Ländern teilweise, die ja weniger Barrieren kennen, mhm, ne, die einfach erstmal machen und danach sich, also danach vielleicht schauen, was der Schaden ist, eventuell. Unsere Perspektive ist natürlich oft eine, die sehr, ja, vielleicht so ein bisschen negativ ist auf Dinge, ne?
Also präventiver so, irgendwie auch?
Ja, genau, ja, genau. Und da habe ich auch, also ich kann persönlich beide Perspektiven einfach gut verstehen. Es mhm, gibt ja gerade auch diese ganze Diskussion aus Australien mit dem Social-Media-Verbot und so weiter. Ja. Ich finde, die passt dazu ja auch ganz gut. Und ich frage mich dann beispielsweise, also ich weiß gar nicht, was am Ende der richtige Weg ist, ne? Ich weiß es auch niemand, ne? Man muss wahrscheinlich sich für einen Weg entscheiden und den dann gehen. Aber ich denke so drüber nach, wenn wir an zum Beispiel ein europäisches Facebook denken. Also mhm, man will, also wir haben die Wahl gerade Richtung USA und China, genau. Und wir wollen das europäisch lösen. Und dann frage ich mich, okay, wenn man jetzt aber ein Social Media oder Smartphone-Verbot macht, wer soll das denn dann entwickeln irgendwie? Also was ja, für eine Generation haben wir dann in 10, 20 Jahren, die dann irgendwie 16 oder 18 werden und gar nicht selber so den Umgang damit gelernt haben? Könnte sein, dass das Leute sind, die dann sagen, ach, ich weiß gar nicht, was das ist, deswegen fehlt mir das auch gar nicht. Mhm. Also wäre ja eine Theorie, warum nicht, ne? Kann sein. Aber kann auch sein, dass ja die Welt irgendwie an uns vorbeizieht, die Leute es trotzdem nutzen, die Leute es dann im Geheimen nutzen und so weiter. Also will nur sagen, ich glaube, das hat dann alles schon auch Side-Effekte, ja, die man auch betrachten sollte.
Und wir können die Genie nicht wieder direkt so in die Flasche bringen. Ne? Nee, das ist halt irgendwie einmal jetzt draußen in der Welt und
wahrscheinlich nicht.
Dachte ich mir auch bei dem TikTok-Ban, als das mhm, diskutiert war in den USA, das ist ja also, als ob das wirklich so durchsetzbar wäre. Ne? So ja, typisch Prohibition, so irgendwelche Wege wird es dann immer finden, ne, wo du das dann wieder weiter nutzt.
Ja, und vielleicht ist auch so der Unterschied, also für mich ist Social Media, also ja, damit verdienen natürlich Firmen ihr Geld. Ne? Ja. Teilweise ist es ja aber auch also öffentlicher Raum, also gerade für junge Leute. Ich meine, ich wohne jetzt in Köln, also ich habe hier natürlich meine Stadtbubble. Also auch wenn ich jetzt nicht auf Social Media bin, ich bekomme ja irgendwas mit in der Stadt.
Ja.
Aber zum Beispiel NRW ist ja auch ein Flächenland. Ne? Also wir haben auch ländliche Regionen. Und wenn du da gerade 12, 13, 14, 15, 16 bist und du hast irgendwie ein krasses Hobby, was keiner von deinen Leuten drumherum hat, frage ich mich, also für die ist Social Media ja auch eine Chance, ne, sich ja, zu connecten mit anderen. Natürlich mit allen Risiken, also ne, mich nicht falsch verstehen, ne, das hat natürlich auch seine Risiken. Und da müssen wir, also müssen Eltern, Politik, Medienanstalten natürlich irgendwie alle dran arbeiten. Aber ja, es hat eben auch positive Seiten. Und für mich ist eher Social Media, würde ich sagen, so ein bisschen wie der Schulhof.
Mhm.
Und auf dem Schulhof gibt es eine Raucherecke und davor kann man Kinder sicherlich beschützen. Oder sollte man sogar, also ja, weil da ist klar, es ist gesundheitsschädlich. Genauso gibt es auf Social-Media-Plattformen Bereiche, die einfach süchtig machen. Vielleicht gibt es ja, auch Algorithmen, die süchtig machen. Also ich glaube, viele haben eine sehr hohe Screentime und wissen, wovon ich spreche.
Mhm.
Das sind Sachen, die kann man sich dann anschauen und regulieren. Aber ob ich den ganzen Schulhof verbieten würde, im Sinne von, würde ich komplett Social-Media verbieten, das, finde ich, sollte man wirklich gut und ausgewogen ja, diskutieren.
Ja, ja, nee, absolut valide Punkte, glaube ich, die wir abwägen müssen bei so einer Debatte. Wenn wir jetzt mal dann in die Praxisarbeit sozusagen mhm, mit reingehen, ne, so, wir haben jetzt viel über genau Medienkompetenz und auch die mhm, Gründe gesprochen. Wie geht ihr da vor? Also wie nimmt man Kontakt auf zu diesen jungen Leuten oder deren Eltern? Ne? So, was ist so quasi ja, so der Weg, den ihr wählt, auch vielleicht eure erste Zielgruppe? Das mhm, ist ja wirklich die Frage. Ne? Nimmt man die Verantwortlichen sozusagen, die Erwachsenen, oder geht man direkt auf die Kinder zu, was oder Jugendlichen? Was ist so der Step?
Ja, das würde dich vielleicht nicht überraschen, aber wir machen alles.
Ja.
Also irgendwie alles ist notwendig, glaube ich. Mhm. Und alles ist auch notwendig, dass man es eben verzahnt, ne? Also, dass man es aus allen Perspektiven irgendwie gleichzeitig angeht. Also, du kannst nicht Kindern auf der einen Seite was erzählen und dann haben die Eltern noch nie davon gehört. Also, weil im Zweifel werden die Kinder ja mit ihren Eltern darüber sprechen wollen oder eben die Eltern mit ihren Kindern. Also, egal wie rum.
Ja.
Wir haben, ist vielleicht ein schönes Beispiel, in Nordrhein-Westfalen die Medienscouts. Also, das sind Schülerinnen und Schüler, die wir ausbilden an den Schulen. Und das sind wie so Medienlotsen, also wie so Ansprechpartner eben für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Und damit kommen wir zum Beispiel in Kontakt. Wir trommeln die auch einmal im Jahr zusammen, nennt sich Medienscouts Convention. Und da sieht man, also was für ein lebhaftes Projekt das wirklich ist. Also die feiern das, ich finde es cool. Also merkt man, also ja, sage ich jetzt nicht nur so, ne, sondern das merkt man den Leuten wirklich an. Und das funktioniert sehr gut. Ja, und Eltern erreichen wir zum Beispiel ganz klassisch, ehrlich gesagt, über Elternabende teilweise.
An Schulen dann.
Genau, an Schulen, an Kitas sogar, auch an Grundschulen. Mhm. Also kann man sich auch einfach bei uns melden, wenn man das Gefühl hatte, also wenn man Eltern ist selber jetzt und das Gefühl hat, das hatte ich noch nie an der Schule, einfach bei uns melden. Also bei mir, also beziehungsweise wir packen es euch in die Shownotes, würde ich einfach
alles sagen. Ja.
Genau, darüber erreichen wir die Eltern. Wir erreichen sie in Präsenz, also wir fahren auch teilweise zu den Schulen hin, also zu ganz vielen Schulen fahren wir hin, das sind so 600, 700 Elternabende im Jahr.
Ja.
Und wir haben aber auch große Online-Elternabende, also wo man teilweise auf einen Schlag 1000, 2000 Eltern erreicht. Und da fängt schon an, dass da wirklich große Zahlen draus werden, ne? Da hast du echt viele Touchpoints.
Ja.
Und ja, das ist gut.
Was würdest du sagen, sind so die drängendsten Probleme oder die Themen, die am häufigsten hochkommen dann in solchen Elternabendforen?
Ja, also interessanterweise, das, was die Eltern wirklich oft zuerst beschäftigt, ist dann doch das Thema so Bildschirmzeit.
Ja.
Also so diese ersten Erziehungsfragen, ab wann ein Smartphone, aber auch dann das Problem, das erste Kind in der Schule, das erste Kind in der Schule hat schon ein Smartphone.
Ja.
Jetzt will mein Kind auch eins. Also wie geht man damit um? Das ist dann oft etwas. Und meine Perspektive ist persönlich so, ja, also ich verstehe das und ich glaube auch, das ist etwas, was zu Problemen führt. Es ist direkt so demokratiegefährdend, weiß ich nicht, ne? Mhm. Aber es ist für uns dann oft so die ersten Fragen, die man, glaube ich, beantwortet. Und wir können dann eben aber auch darüber sagen, okay, das sind jetzt, also das sind die Themen, die euch interessieren, so. Und jetzt kommen aber Themen, die vielleicht auch uns interessieren,
ja.
Weil ihr sie vielleicht noch gar nicht erlebt habt, weil es natürlich dann oft zu spät ist, wenn man vielleicht das erste Mal davon hört. Ne?
Ja.
Und ich glaube, die Leute nehmen natürlich oft die Fragen wahr, die sie ganz konkret im Alltag haben.
Die schon stattfinden sozusagen. Ne?
Genau, genau. Ja. Und wenn natürlich, ehrlicherweise, wenn ein schlimmer irgendwie Fall passiert öffentlich, weil durch Cybermobbing oder sonst was, was ganz Schlimmes passiert, also jemand stirbt oder so, dann kochen die Themen natürlich hoch, dann meldet sich die Presse, dann wird's interessant, aber wir versuchen natürlich auch in den Zeiten dazwischen, ehrlich gesagt, dieses Grundrauschen auch auf diesen Themen aufrechtzuerhalten. Wobei, also ich möchte sagen, ne, ich verstehe alle Probleme, die man damit hat und ich glaube, es ist auch ein bisschen das, also die Herausforderung an Medienkompetenz ist auch, die Leute kommen schon nach einem anstrengenden Tag vielleicht nach Hause und dann kommen wir noch und sagen, ja, und wir haben noch übrigens 3, 4 andere Probleme. Um die müsst ihr euch jetzt auch noch kümmern.
Und zwar auf dem Gerät, was ja eigentlich dir so ein bisschen den Alltag erleichtern oder dir so ein angenehmes, entertainiges Gefühl geben soll, um dich mal rauszuziehen aus dem Stress.
Genau,
ne? Da ist aber leider auch nicht alles okay.
Ja, und irgendwie so gefühlt will ja auch niemand der Buhmann sein.
Ja.
Ne? Also, wie gesagt, ich kann diese Elternperspektive total verstehen. Aber ich glaube, mich würde interessieren, wie du das siehst übrigens, ne? Aber ich glaube, aus dieser Verantwortung kommt keiner von uns irgendwie raus, ehrlich gesagt. Also wie würdest du das so betrachten?
Ich bin tatsächlich noch ein ziemlicher Hardliner an der Stelle.
Oh, okay.
Vielleicht ändert sich das, wenn man mal selber Kinder hat oder so, ne? Aber ich sehe tatsächlich eine große Verantwortung bei den Eltern. Ich finde auch, dass vieles davon halt sehr outgesourced wird, manchmal an die Schule oder ne, an dem man halt zum Beispiel allgemein verlangt, verbietet es doch ganz oder so, ne? Wie du sagst, das ist aber, finde ich, auch nicht immer ganz einfach, so mit diesen Absolutlösungen. Und ich glaube, dass Aufklärung an dieser Stelle einfach ganz wichtig ist, weil zu viele Leute das, glaube ich, unbedacht machen, ne? Und ihrem irgendwie 3-jährigen Kind das Smartphone in die Hand drücken und Co. Und ich bin jetzt auch niemand, der sagt, boah, was für ein Rabeneltern seid ihr denn so, ne? Weil man kennt ja immer die Gründe auch, die dazu führen, aber es muss halt eine gesunde Kontrolle geben und es darf nicht so ein alleingelassen sein Gefühl irgendwie entstehen, ne? Weil das halt schnell auch kippen kann. Also ich habe auch auf jeden Fall im persönlichen Umfeld schon beobachtet, irgendwie junge Leute, die sich wirklich dann abhängig gemacht haben von diesen Geräten, die teilweise das nachts irgendwie im Bett noch benutzt haben bis 3 Uhr morgens oder so, ne? Dann nicht in die Schule gehen und all diese so Horror-Stories, die aber total real sind, die überall stattfinden, ne? Und dann auch eben das, was danach passiert. Ich glaube, da muss es, also es kann nicht sein, dass man da so sehr wegschaut und einfach sagt, ja, das ist ja, das hat ja irgendwie für mich als Elternteil keine Relevanz, dass die Kinder klären das unter sich oder so, weil ich glaube, das entgleitet uns einfach komplett.
Ja, ja, also. Ja, ist auch interessant, dass oft die, die ja selber wissen, was so auf Social Media abgeht, dann auch also die Hardliner sind, ne, die dann ihrem Kind sagen, so, das geht gar nicht. Aber es gibt auch natürlich das andere Extrem. Ne? Es gibt Leute, die selber ihr Geld verdienen damit.
Und ihre Kinder teilweise auch inszenieren auf diesen Plattformen.
Absolut,
ne?
Genau. Ja. Wo ich auch sagen würde, ne, das ist nicht verboten. Also ne, das darf man machen. Ich würde ja nur sagen, da gibt es viele Informationen, die man sich natürlich auch dazu durchlesen kann, uns fragen kann. Und dann kann man ja da seine Entscheidung vielleicht auch treffen.
Ja. Ich hatte auch im privaten Umfeld einen Freund, der beim Solmecke mal gearbeitet hat, eine Zeit lang, ich glaube ein Referendariat, und dann ist ja ein Medienrechtsanwalt, war auch schon mal hier im Podcast zu Gast, und da meinte er, irgendwie gefühlt 50% der Fälle drehen sich eigentlich nur um, da wurden unerlaubterweise Nacktbilder aufgenommen, verschickt und so. Also da hätte ich auch damals gar nicht gedacht, ne, dass das schon so ein Riesenthema ist, aber es geht ja immer weiter. Also ich denke mal, die Spirale ist jetzt nicht irgendwie kleiner geworden. Also auch so Fälle, die man vielleicht genau früher mal in der Zeitung gelesen hat, wenn irgendwas komplett eskaliert ist, aber dass das quasi schon so ein komplett so ein normaler Fall ist, dass Menschen irgendwie ungewollt aufgenommen werden, dann Videos verbreitet werden und du es ja gar nicht schaffst, das zum Beispiel als 15-Jähriger oder so wieder einzufangen, wenn das erstmal in den ganzen WhatsApp-Chats irgendwie verteilt ist. Ne? Also auch ganz neue Gemengelagen von Mobbing-Szenarien oder so, von denen wir ja früher gar nicht, also die gab es einfach nicht, weil es diese Tools nicht gab.
Ja, absolut, ja. Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich wenig Personen, jetzt auch so aus unserer Generation, die sagen würden, wäre besser, heute zur Schule zu gehen. Ne? Ja. Also was ja auch viel darüber aussagt, wie krass diese Herausforderung sein muss. Und ich glaube, das sind, ehrlich gesagt, das sind ja Fälle, da weiß man ja auch als Erwachsener nicht, wie es einem damit gehen würde. Ne? Wie muss es erst einem Kind gehen? Ne? Und ich glaube, da ist natürlich Hilfe wirklich, also ganz essentiell.
Ja.
Ja, also wenn man uns schreibt, ne, wir haben, also ein anderes Angebot, was wir haben, ist Zebra, also da kann man einfach jede Frage stellen. Das Gegenteil von so der normalen Behördenkommunikation, die, weiß ich nicht, ist zwischen 9 und wenn der Mond am dritten Quadranten steht oder so, sind wir da echt jeden Tag erreichbar, auch am Wochenende, und da kann man uns so Fragen auch stellen, und da verweisen wir an die richtigen Ansprechpartner, ne, wenn man jetzt wirklich so ganz also ganz schlimme Fälle wirklich hat. Und ansonsten können wir natürlich auch helfen und tätig werden.
Mit solchen Fragen, okay. Zebra, habe ich gesehen, hatte auch einen TikTok-Kanal, ne? Und Instagram habt ihr auch einen eigenen Auftritt, ne? Wo das dann alles nochmal erklärt wird, so in jugendgerechter Aufmachung.
Genau, also bei Instagram haben wir uns vor ein paar Monaten wirklich, also komplett fokussiert auf Eltern und Lehrkräfte und Fachkräfte. Und bei TikTok versuchen wir es eine Nummer jünger. Und ich muss sagen, bei Instagram, also wir sind ja hier auch im Influence-Podcast, ne? Also was mich wirklich freut, also da haben wir mittlerweile über 20.000 Follower, sind jetzt auch nicht, also ich finde irgendwie, die meisten folgen ja dann doch eher einem Gesicht, ne, als erstmal so einer Marke. Und was mich aber echt freut, ist, wenn die Sachen organisch irgendwie Leute erreichen. Ne? Also wenn man dann sieht, die werden irgendwie 1000 Mal geteilt, die Sachen. Wo man einfach denkt, okay, die Leute checken wirklich. Also das ist jetzt nicht nur mich, also das ist nicht nur wichtig für mich, sondern auch wichtig vielleicht für meine Freunde. Irgendwie das eigene Umfeld ist für mich eigentlich so das größte Lob. Und bei TikTok versuchen wir es einmal jünger. Wobei da ist auch ehrlich gesagt die Herausforderung, also mit jungen Leuten über diese Themen zu sprechen, über die wir teilweise gerade gesprochen haben, funktioniert dann einfach nicht so gut, weil die Videos nicht ausgespielt werden in der Art. Teilweise finde ich es auch ein bisschen kritisch, und haben wir natürlich auch eine große Verantwortung, ne, weil wenn da die Kommentarspalten dann irgendwie voll wären mit Leuten, die dann einfach irgendwie ihre Geschichten teilen, ist auch nicht so gut. Ja. Da verweisen wir natürlich dann auch auf unsere Website oder auf die anderen Angebote. Aber gleichzeitig denke ich mir so, ist halt super wichtig, da zu sein, wo halt die, ne, diese Fälle sind. Und deswegen gibt es natürlich auch diesen Schritt dann auf so eine Plattform.
Ja.
Gleichzeitig, noch vielleicht ein letzter Punkt dazu, denke ich oft auch an Snapchat zum Beispiel, und finde das manchmal auch echt herausfordernd, wenn du jetzt so Produkte eben baust, ne, oder so Angebote. Man wird ja am liebsten überall sein. Gleichzeitig hilft einem, finde ich, auch ein gewisser Fokus auf eine Plattform. Aber Genau, also vielleicht einfach nur ein offener Punkt, also bei dem ich gar nicht sicher bin, wie man den klärt.
Ja.
Am liebsten würde ich unsere Kurzvideos auf alle Plattformen irgendwie verteilen. Also falls ihr jemand eine technologische Lösung kennt, die ich noch nicht auf dem Schirm habe, dann ja auch gerne einfach melden.
Ja, sehr gut. Dann optimieren wir das noch an der einen oder anderen Stelle. Welche Verantwortung siehst du aber auch bei Plattformen und bei Creatern, habe ich jetzt gerade an der Stelle gedacht, ne? Weil jetzt gerade, wenn wir Creator kurz mal in den Fokus nehmen, die haben ja die Aufmerksamkeit der jungen Leute zu diesen Themen, ne? Also wie könnte man wie blickst du da drauf? Wird das schon genug erkannt, auch vielleicht dieser Hebel, diese Verantwortung?
Voll, also mein Gefühl ist, vielleicht findet das öffentlich gar nicht so statt, wie ich finde, wenn man da im Detail drauf guckt. Also ich finde, da gibt's immer wieder gute Kollaborationen in dem Bereich, ne? Also es gibt Creator, die sich stark machen für solche Themen, vielleicht Themen, die auch ein bisschen wehtun. Mhm. Finde ich natürlich besonders stark, weil ich glaube, da hat man vielleicht auch den einen oder anderen Nachteil durch und kann ich mir zumindest vorstellen. Also das finde ich gut. Ich glaube, Plattformen, wenn sie da mal was machen, also sie tun ja auch hier und da etwas und natürlich könnten sie und müssten sie sich wahrscheinlich auch mehr bewegen. Habe das Gefühl, also vielleicht, wo wir gerade eben über Social Media Verbot gesprochen haben, ne, das wäre ja so die absolute Form irgendwie der Regulierung.
Ja.
Ne, ich glaube, es gibt schon viel, was auch reguliert ist. Ich glaube, wir sind da alle in der Verantwortung. Das, was du auch vorhin meintest mit den Eltern, meine ich, ne? Die sind eben auch in der Verantwortung. Also wenn es jetzt zum Beispiel um so neue Sachen gibt wie ein TikTok-Shop oder so.
Ja.
Da denke ich mir, der PlayStation Online Store ist ja nichts anderes. So, wenn ich natürlich da eine Kreditkarte oder so registriere und da nicht aufpasse, dann hat das halt Probleme.
Ja.
Ganz ehrlich gesagt, wenn es um den ersten Schulweg geht, ne, dann nehme ich mein Kind ja auch an die Hand und gehe die Strecke halt irgendwie, weiß ich nicht, das erste Jahr ab, keine Ahnung, ja, und dann fahre ich mit dem Fahrrad irgendwie nebenher. Und das wünsche ich mir auch im Social-Media-Bereich. Also das ist ja zumindest der Teil, für den ich hier sprechen kann. Dass dieser Kompetenzgedanke, also ich glaube, egal welche Form der Regulierung es am Ende gibt und ob es doller wird oder weniger doll, diese Eigenverantwortung, diese Medienkompetenz, das wird nicht ohne gehen.
Ja, beim Medienkompetenzthema sind wir ja irgendwie auch, finde ich, bei der älteren Generation, das habe ich jetzt gerade in Corona-Zeiten gemerkt, also nenne ich jetzt mal so die Boomer-Fraktion, die eben nicht mit Social Media groß geworden ist, auch nicht in ihren jüngeren Jahren und einfach auch ja so ein bisschen da reingeworfen wurden in diese Welt, jetzt auch langsam irgendwann doch mal alle Instagram haben und auf Telegram aktiv sind, warum auch immer, und in größeren WhatsApp-Gruppen, wo sie gar nicht alle mehr kennen, die da irgendwie Sachen teilen und wilde Links und vielleicht fragwürdige Memes oder so verschicken. Mhm. Und ich finde, wir so in der Kindergeneration sind dann manchmal etwas irritiert, so okay, warum leitet mir Onkel Thomas das jetzt weiter? So, ne? Und so da habe ich habe ich auch manchmal die Frage, wie nehmt ihr denn diese Gruppe und auch dieses Thema in den Blick, wo es ja auch manchmal wirklich schon basic um eine Quellenrecherche geht oder die Frage, ist jetzt diese Aussage wirklich glaubwürdig? Kann ich das einfach so weiter verbreiten, ne? Wenn es um politische Positionen oder eben auch Desinformationskampagnen geht, ne? Also merke ich eigentlich, was hier gerade mir reingespielt wird und was ich auch verbreite. Wie blickt ihr auf das Thema?
Ja, ich sehe da oft Parallelen zu, ich habe mal einen Podcast gehört, da ging es um das Thema Cybersecurity.
Ja.
Und ich glaube, das ist so klassisch, wenn man fragt, bist du davon betroffen, sagt jeder, nee, ich nicht. Also ich verstehe das alles. Und ich würde das sogar, ich bin so kritisch, glaube ich, sogar mit mir selber, dass ich das von mir sogar weiß, dass sogar das mir passieren könnte.
Ja.
Also so realistisch, finde ich, sollte man sein. Ja, also obwohl ich mich jeden Tag damit beschäftige, vielleicht ist das sogar gefährlich, weil ich halt denke, ja, ich habe schon alles gesehen. Und also will nur sagen, jeder kann von sowas betroffen sein. Und jeder ist echt wie so ein demokratischer Dominostein. Ne? Also man muss... Also da fallen ganz schön viele weitere Steine um, aber das Problem ist, das sieht man halt nicht, ne? Und das ist so perfide und das macht es auch so schwer, an der Verantwortung zu rütteln. Und du hast natürlich oft das Argument so, ja, aber könnte ja sein. Also das war jetzt vielleicht falsch, ne? aber hätte ja sein können. So, und das ist, also irgendwie habe ich das Gefühl, Wahrheit wird so egal. Also Und da frage ich mich natürlich, ja, wo kommen wir da hin? Also, weil ich finde es schon wichtig, irgendwie präzise zu sein, also auch in dem, was man so sagt oder auch weiterleitet. Und ja, da haben wir alle Verantwortung. Und jetzt mal so kleiner Marketing-Insight. Ist ganz schwer, die Leute mit sowas zu erreichen, glaube ich. Also sie direkt zu erreichen. Deswegen ist diese Elternzielgruppe, also die selber Kinder haben, so gut. Ja. Weil was man denen sagt, was sie für ihre Kinder quasi also machen sollen oder was eine gute Idee was
und
eine gute Kinder Idee
beibringen
wäre
sollten
genau
vielleicht, ne,
ja. Ist ja auch für sie direkt eine gute Idee, ist übrigens auch für ihre eigenen Eltern, also wenn die jetzt eben im Alter 60 70 80 sind, keine Ahnung, ja. Ist für die auch eine gute Idee. Ja, also das sind so die Gedanken, die ich mir da mache. Also wir spielen da dann oft über Bande, solche Sachen, aber ich sehe das auch total. Ich finde, ein großes Thema für mich auch, über das ich mir viele Gedanken mache, also jetzt eher privat, aber ist so das Thema Einsamkeit im Alter.
Ja.
Und selber dann auf YouTube unterwegs sein und habe da ein, zwei so persönliche, sag ich mal, Erfahrungen aus dem Umfeld von älteren Leuten mal mitbekommen, wie deren YouTube-Feed aussieht. Das ist also was ganz anderes als bei dir oder bei mir.
Mhm.
Und es macht mir richtig Angst, weil ich so das Gefühl habe, die verstehen gar nicht, also die, ne, die Leute verstehen dann teilweise nicht, dass eben die Tatsache, dass sie dann eben so dranbleiben bei solchen Videos, natürlich dazu führt, dass sie mehr solcher Inhalte bekommen. Und denen dann beizubringen, ja, du kannst da auf die drei kleinen Punkte da oben klicken und dann sagen, weniger Anzeigen.
Ja.
Boah, das ist schon es ist so frustrierend, weil es da dann doch sehr schwer zu erklären ist. Und eigentlich müsstest du zu diesen Leuten nach Hause eigentlich gehen und das zeigen. Das hat natürlich auch wieder total viel praktische Probleme, die das mit sich bringt. Da kommst du wieder dann irgendwie an deren Kinder, finde ich, ne, an die man da appellieren könnte und auch sollte. Natürlich auch an die Plattformen.
Ja.
Ja, aber das macht mir noch irgendwie Sorge.
Ja, ich glaube, darüber muss man auch immer wieder neu sprechen, ne? Auch über, also auch mit jetzt neu dazuwachsenden Generationen, weil Einsamkeit ist ja generell in der Gesellschaft aktuell ein Riesenthema, ne? Also in allen Altersklassen. Und diese Effekte, die du gerade beschrieben hast, die kenne ich ja selber von mir sogar auf TikTok richtig stark. Mhm. Also, dass es oft so ist, dass der Algorithmus Stimmungen aufgreift, ne? Wenn du irgendwie down bist, keine Ahnung, also richtig schlechte Phase, viel Stress oder Liebeskummer oder was auch immer, du auf einmal nur noch so diese depressiven Inhalte bekommst, die du dir dann erstmal anguckst und es wird immer schlimmer und immer schlimmer. Da gab es ja auch schon mal so Field-Tests zu. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wer das gemacht hat. War irgendein englischsprachiges Medium, die sich auch immer so verschiedene Accounts sozusagen, so Fake-Accounts erstellt haben und mal so Nutzerverhalten durchgespielt haben von einer beispielhaften Fake-depressiven Person.
Ja.
Und die dann gemerkt haben, es geht immer tiefer rein, ne, bis zu Suizidanleitung oder so gefühlt. Ne? Und wenn dann keiner Stopp sagt oder du selber schon mal vielleicht dieses Muster erklärt bekommen hast vorher von der Landesmedienanstalt oder irgendwem, dann setzt ja auch nicht dieser Moment ein, wo du das hinterfragst, was da gerade mit dir passiert. Ne?
Ja, voll. Also da bist du auch irgendwie wieder bei diesem Dominostein. Ne? Also da ist wirklich wichtig, einmal zu sagen, nee, also jetzt solche Videos nicht mehr oder wirklich Handy weglegen. Ne? Also klingt jetzt vielleicht ein bisschen spießig. Aber hilft halt auch manchmal, muss man schon sagen.
So ein bisschen auf der Hut sein und sich selbst hinterfragen auch, ne, an vielen Stellen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so einer der Schlüssel.
Ja, und dass man auch nie fertig ist. Ne? Also ich glaube, wenn wir vielleicht, also toi, 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 alle mal alt sind, wir werden mit neuen Plattformen wiederum zu tun haben, die wir dann halt nicht
leider
checken wahrscheinlich. Ne? Ja, also ist irgendwie auch schön, weil vielleicht kommt da noch ganz viel anderes irgendwie. Ja, keiner ist davor irgendwie richtig geschützt, ehrlich gesagt.
Wenn ihr jetzt so in diesen Elternabend-Sessions zum Beispiel seid, ne, was sind denn dann so die konkreten Module, die man sich so vorstellen kann, wenn man dann mal wirklich so in der Praxis ist? Ne? Mit was kann ich rechnen?
Ja, als bei Sessions merke ich mir.
Ja.
Finde ich ein gutes Arbeitsstichwort. Wir haben da, ich glaube aktuell sind es fünf bei den Elternabenden ganz konkret. Das ist dann echt sowas wie Gaming, Jugendmedienschutz ist so eins. Ja, also so in die Richtung geht das. Das sucht man sich dann aus und damit kommt man dann ins Gespräch.
Ja.
Ne? Aber wir merken auch ganz viel so Verknüpfungen und die wir dazwischen mittlerweile also wirklich verstehen. Also dass wir zum Beispiel jetzt anfangen nach dem Elternabend so ein WhatsApp-Newsletter, wo wir einmal montags den Eltern so zwei, drei Links an die Hand geben, einfach nur, ne, um so ein bisschen auch im Kontakt einfach zu bleiben, denen mitzugeben. Teilweise funktioniert das Bewerben von diesen Online-Elternabenden über Zebra zum Beispiel total gut.
Ja.
Also da merkst du so einen Link. Und manchmal auch so kleine Hacks, die man vielleicht so von LinkedIn kennt oder so, dass man ein bisschen so zum Kommentieren anregt und so, funktioniert dann auch ganz gut. Also um sich zum Beispiel was herunterzuladen oder dass wir dann halt einen Link schicken, weil man dann einfach merkt, ja, einfach über Mundpropaganda und den Algorithmus da mal positiv nutzen, ja, ne, funktioniert das dann auch für uns ganz gut.
Ja, um das System so ein bisschen gegen sich auszuprobieren.
Genau, das ist die, ja, der perfide Plan.
Gibt es manchmal so Tage oder Momente, wo du auch gerne nochmal irgendwie auf die andere Seite wechseln würdest, also nochmal in diese Creator-Welt und nochmal reinschnuppern, wenn du jetzt, du hängst ja jetzt in teilweise ganz anderen Themen, aber machst ja trotzdem auch Social Media, so in gewisser Weise, Strategieentwicklung,
ja,
ne,
ja,
Botschaften verbreiten. Genau, aber genau, was würdest du manchmal noch aus der alten Welt so ein bisschen mitnehmen wollen?
Also, ich war vor 2-3 Jahren auch mal auf der OMR.
Oh,
also, ja,
ja,
sowas finde ich, nehme ich halt immer noch mal mit, weil ich halt denke eben, es ist für mich gar nicht so eine andere Welt. Also, wie du schon gerade gesagt hast, ne, ich denke ehrlicherweise auch sehr in diesen Kategorien ganz oft. Wir haben auch ein Team, das sich nur um den Content, also im Sinne von, was steht denn auf einem Post, was sagen wir denn, auch kümmert. Ich komme ja jetzt, also ich bin Teamleiter im Bereich so, also Angebotsmanagement und Strategie heißt mein Team. Also wir kümmern uns jetzt um, ich sag mal, die Reichweite, die Strategie, ne, die KPIs und solche Geschichten. Aber dahinter steht natürlich, und das ist auch eine feste Überzeugung von mir, dass sich da schon Qualität durchsetzt, ne, und dass du wirklich ein Problem löst von den Zielgruppen, ne, die wir so haben. Und insofern sehe ich da gar nicht so den riesen Unterschied. Ja. Habe natürlich schon das Gefühl, ja, in einem kleineren Unternehmen, wo du jetzt vielleicht auch nicht so diese große Verantwortung hast, wie für eine öffentliche Institution, ne, für eine Behörde, auch wenn wir frei und unabhängig sind, dank Rundfunkgebühren, ne, also wir sind nicht steuerfinanziert, das ist vielleicht auch noch wichtig, hatte ich vorhin am Anfang gar nicht gesagt. Also in so einer kleinen Agentur oder so ist es natürlich schon alles ein bisschen schneller, dynamischer vielleicht. Wir müssen natürlich schon gucken, dass wir das, was wir tun, auch nachhaltig und irgendwie auch langfristig teilweise auch umsetzen. Aber ich versuche mir schon viel zu adaptieren und so rauszuziehen. Also ich würde auch sagen, dass ich hier bin und auch mit dir spreche, dass ich dich wahrscheinlich kenne, dass ich deinen Podcast schon mal gehört habe. Spricht ja wahrscheinlich eher dafür, dass ich mich auch hier in dieser Welt zu Hause fühle. Und ich wünsche mir eigentlich noch viel mehr Verknüpfung.
Ja.
Ich sehe uns auch, also Landesanstalt, manche auch immer so für Medien. Ne? Wir sind nicht gegen Medien, wir sind nicht gegen Creator, sind nicht gegen Smartphones und gegen Social Media. Ist manchmal lustig, wenn sich Leute bei uns bewerben. Und ich frage so, ja, wie sieht denn, also hast du TikTok, hast du Instagram? Das Erste, was meistens ist, so, nee, habe ich nicht, mache ich gar nicht. Weil
ich bin einer von den Guten.
Ja, weil, und das sehe ich ja gar nicht so, ne? Ja. Weil ich finde immer, um was zu erklären, musst du es ja auch irgendwie checken und fühlen. Und ich glaube, Social Media ist auch ganz viel Gefühl, also auch, was sich richtig und gut anfühlt. Ich glaube, das kann man auch nicht so ganz lernen. Und ich glaube, du brauchst ja für TikTok auch Leute, die TikTok selber konsumieren, irgendwie auf eine Art. Mhm. Ja, deswegen, also ich finde, ich würde mir da mehr Verschmelzung sogar wünschen.
Mhm. Zur Verschmelzung habe ich gerade voll einen guten Stichpunkt, beziehungsweise hat was bei mir geklingelt, weil ich dich eben gefragt habe, ne, wo siehst du die Verantwortung bei Creatoren, bei Plattformen?
Ja.
Ich habe gar nicht die Brands erwähnt, also ne, Werbetreibenden sozusagen.
Ah, stimmt, ja, klar, ne? Die gibt's ja auch, ne?
Und ich war am Montag auf den 916 Awards, beziehungsweise dem Summit, und habe ein Panel moderiert zum Thema Haltungsmarketing, nenne ich es mal im erweiterten Sinne. Und dieses ganze Thema Purpose in deine Werbebotschaft mit einfließen lassen und so ein gesellschaftliches Thema aufgreifen, war ja in den letzten 10 Jahren unglaublich en vogue, also in der Markenkommunikation. Und mir fällt jetzt gerade so ein Case ein, in dem Fall von Vodafone, die auch sehr viel in ihrer Kampagne zu diesem Purpose-Thema immer wieder darum stricken, einen verantwortungsbewussten Umgang mit dem Smartphone zu finden. Was ja in sich schon ein spannender Widerspruch ist, ne, weil Mobilfunktarifanbieter hat natürlich auch ein Interesse, dass da sehr viel Datenvolumen genutzt wird und so weiter, aber immer nur in Maß. Ne? Wie blickst du so auf diese Art der Juxtaposition, sage ich mal, also dieser Überschneidung?
Also es sind jetzt, glaube ich, wieder sehr persönliche Gedanken, die ich dazu habe. Also erstmal, ja, also dass man sich so ein bisschen reinwaschen will mit sowas. Also ja, auch, also vielleicht jetzt ein harter Vergleich, ne? Aber auch die Tabakindustrie wirbt ja für, oder die Alkoholindustrie wirbt für genüsslich trinken.
Lebensfreude, ach ja, so. Und 0,0 und so, ne?
Ja. Also weil sie ja vermutlich merken, wenn sie es vielleicht auch gar nicht tun würden, wird sich vielleicht auch das Blatt des Gesetzes gegen sie wenden. Bei den Telekommunikationsanbietern, also ich finde von der Herleitung das total logisch irgendwie auf eine Art, weil ich so denken würde, jeder Netzanbieter, also macht sich ja wahrscheinlich auch Gedanken, was passiert eigentlich auf meinem Netz? So wie bei der Autobahn ein Schild steht, wie, also guck nicht auf dein Handy, weil sich der Autobahnbetreiber, genau, ja auch Gedanken darüber macht, was passiert auf meiner Autobahn. Also vielleicht so übersetzt gesagt, keiner will einen Unfall auf seiner Autobahn. Mhm. Kein Anbieter will eine krasse Schlagzeile mit, ja, weiß ich nicht, irgendeinem krassen Fall, der auf den Vodafone-Leitungen passiert. Also von daher, ich kann es also verstehen. Es ist, glaube ich, immer auch ein bisschen Selbstschutz, aber das ist ja auch erstmal, finde ich, okay. Ich finde, es gibt auch große Kampagnen teilweise, die mir positiv auch im Kopf geblieben sind. Also wo wir dann auch teilweise mit kooperieren oder dann auch mit bei den Hilfsangeboten aufgeführt sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an diese Desinformationskampagne von der Telekom denke, mit dieser, mit diesen Molotow-Cocktails und so, also das, ne, so Fake News, ne, zünden einander quasi an. Ja. Das finde ich zum Beispiel auch einen guten Case. Gleichzeitig, wir machen natürlich auch selber, sind da aktiv und haben auch eine Kampagne im Bereich Desinformation. Ja, also ich glaube, ganz ambivalent, ehrlich gesagt. Ne? Ja. Kannst verstehen. Und ja, wahrscheinlich würde ich es auch so machen, wenn ich die wäre, ehrlich gesagt.
Ja, und ich meine, okay, in dem Fall ja trotzdem auch Awareness auf ein Thema gelenkt, ne, was ja, dann am Ende der Sache auch wieder hilft, sozusagen. Also große Werbeetats ja dann auch eingesetzt dafür, sozusagen.
Ja,
ne?
voll.
Was, ja, was man auf jeden Fall, glaube ich, positiv auch erstmal bewerten muss.
Ja, wo, also mein Take wäre da auch noch, bei Desinformation muss man schon natürlich gucken, so wer, also wem nützt es, ne, und wer also profitiert davon. Also da die Geldströme zu verfolgen, macht schon Sinn. Also wer ist auch ein Ansatz, den wir den Leuten sagen, so überlegt euch, wer profitiert davon. Hm. Gab so letztes Jahr diese Geschichte mit den Bettwanzen in Paris bei Olympia.
Ja.
Weil ihr, ob du es mitbekommen hast.
Das war alles Fake?
Das war eine russische, ja genau. Also man geht davon aus, dass eine russische Desinformationskampagne.
I don't know. Okay, danke schön.
Ja, sehr gerne. Also es macht Sinn, sich darüber mal Gedanken zu machen, so wer könnte davon profitieren.
Ja,
so hängt irgendwie dann alles mit allem zusammen.
Ja. Das ist eine wilde Welt, in der wir uns hier bewegen.
Absolut,
meine Güte.
Ja.
Ich frage am Ende immer nach so einer These für die Zukunft. Das ist jetzt, du hast schon sehr viel natürlich über die Entwicklung gesprochen und worauf wir uns noch vorbereiten, aber vielleicht fällt dir noch so ein Thema ein, wo du vielleicht eine Prognose hast oder so und sagst, boah, darauf sollten wir uns vielleicht vorbereiten. Das könnte, ist jetzt gerade noch nicht in aller Munde, aber könnte uns vielleicht bald mal konfrontieren, diese Frage.
Ja. Ist wahrscheinlich schwer, das zu beantworten, ohne über KI zu sprechen.
Ja.
Gehe ich mal davon aus. Also was ich merke einfach, und ich schaue mir ja viel anderes an, ne? Ich höre ganz viel, also ich höre deinen Podcast, ich höre zum Beispiel auch OMR-Podcast ganz viel.
Ja.
Und da nehme ich echt ganz viel so Trends mit. Und ich fand ganz interessant, dass nach Corona die Eventfirmen, also live, also die Firmen, die Live-Produktion machen, wie jetzt ein Eventim, dass sie sehr doll an Wert gewonnen haben, weil die Leute dann doch Sachen erleben wollen. Und was ich eben doch merke, ist diese Verknüpfung von digital und dem echten Leben.
Mhm.
Ich habe das Gefühl, dass, also es ist keine wilde These, ne, aber das rückt halt dann doch immer mehr zusammen. Auch so Geschichten, über die wir eben vielleicht gesprochen haben mit dem Mobbing, ne? Diese Themenbereiche, Mobbing, Thema Sextortion zum Beispiel, also die Erpressung mit Nacktfotos. Das sind so viele unterschiedliche Themenkomplexe, die aber ganz oft die dann doch so zu einem Hauptthema eigentlich gehören.
Mhm.
Irgendwie habe ich so das Gefühl, es verschmilzt halt alles mehr. Themen verschmelzen zum einen, wäre so meine These. Live und online verschmilzt zum einen. Ich denke zum Beispiel auch ganz viel drüber nach, ne, was kann ich davon lernen, eben, dass live so gut funktioniert. Also kann man irgendwie meinen Elternabend machen, auf Twitch, der aber dann auf dem Kanal passiert, der von, weiß ich nicht, eben ein paar 10.000 Leuten geguckt wird. Ne? Also wie kriegt man sowas hin? Weil da hast du auch direkt einen Ort zum Kommentieren, zum dich austauschen. Also das sind so Sachen. Und vielleicht noch ein Punkt, den ich noch interessant finde. Es gibt auch gute, wirklich andere Angebote, die uns da inspirieren oder die auch für mich so ein bisschen den Weg weisen.
Ja.
Zum Beispiel Finanzfluss.
Mhm, kenne ich.
Ist, finde ich, eine super Marke. Also, weil die es ja irgendwie schaffen, also sozusagen, ne, nimm diese finanzielle Geschichten, also du bist verantwortlich, ne, nimm es in die eigene Hand. Das ist ja auch ein bisschen unser Take beim Thema Medien. Also wir am Ende wollen wir ja, dass Menschen eigenverantwortlich da handeln und auch Medien nutzen können und da irgendwie kompetent sind. Und ich habe das Gefühl, bei Finanzen ist aber allen sofort klar, also weil man spart halt Geld oder man hat eine sicherere Zukunft, wenn man da sich mit beschäftigt. Und bei Medien, und das ist halt echt so unsere Herausforderung, du kannst auch ein Leben leben, ohne dir darüber Gedanken zu machen. So, ich glaube nicht, dass das im Sinne unserer Gemeinschaft ist oder unserer Gesellschaft, aber man kann es eben. Und ja, ich arbeite dafür und bin ja deswegen auch hier, ne?
Ja.
Ja, um einfach darüber eben ins Gespräch zu kommen, zu sagen, dass das eben auch wichtig ist, dass man immer mit uns sprechen kann übrigens. Also wir freuen uns immer über Kontakt, über Ideen, Anregungen. Könnt ihr einfach zebra@medienanstalt-nrw.de einfach schreiben oder eben bei LinkedIn oder bei Instagram, TikTok uns einfach anschreiben. Da freuen wir uns immer sehr drüber.
Ja, mega. Auf jeden Fall auch das alles verlinkt.
Ja.
Letzte Frage. Wer sind deine persönlichen Inspirationsquellen und Influencer sozusagen,
ja, okay,
die mal dein Denken und Handeln beeinflussen? Kann auch was Privates sein, weil ja, Finanzfluss ist jetzt schon mal so Business-Content-inspirationsmäßig,
ja, genau,
ne?
Genau.
Das ist eigentlich ganz geil. Aber vielleicht gibt es ja noch andere Player.
Ja, also mich inspirieren, ich muss einmal drüber nachdenken, ja.
Ja, klar. Jetzt will man auch nichts Falsches sagen oder irgendwen vergessen.
Ja, nee, genau. Also, weil ich guck schon viel so, was andere machen, versuch das aber, also das ist ja auch wichtig heutzutage irgendwie, ne, sich nicht negativ davon beeinflussen zu lassen, weil ich finde es auch ganz schön schwer, manchmal sich selbst einzuordnen, so wo stehe ich in meinem Leben, andere sind schon krasser weiter, whatever. Ja. Und irgendwie jeder geht seinen eigenen Weg, ne? Und ich finde, also tatsächlich, wir haben eben mal kurz über OMR gesprochen. Das finde ich, ist eine richtig coole Marke, irgendwie eine coole Medienwelt, die auch darum so aufgebaut haben. Sehr inspirierend, also auch sehr inspirierend, das während Corona irgendwie aufrechterhalten zu haben. Also ja, Philipp Westermeier finde ich echt, ist eine coole Persönlichkeit für mich, den ich mir da ja anschaue und das auch sehr verstehe irgendwie, wie die da agieren. Und auch, die haben auch diesen Ansatz, Probleme zu finden, zu suchen, ne, und dafür eine Lösung zu schaffen. Ja, und ansonsten, ja, vielleicht echt so, also ich denke auch gerade so an Musik. Also ich finde so, also ich höre gerne so, also Paula Hartmann und,
yeah,
und Nina Truber zum Beispiel, und finde, die haben einen großen Wert, legen die so auf Perfektion und nehmen sich auch, finde ich, manchmal so Zeit für ihre Dinge. Und aber ich merke so richtig so die Welt, die da so drum bauen. Und das also inspiriert mich, weil ich das so finde, das ist so ein Kosmos irgendwie, also aus Musik, aber auch einem Gefühl. Ich finde, davon kann man auch ehrlich gesagt viel lernen. Ja, abgesehen davon finde ich die Texte gut.
Das war eine geile Liste. Sehr, sehr schön. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr
und
gerne.
Auch uns mal so mit in diese Welt genommen hast, die, glaube ich, super relevant ist, also auf persönlichem Level, aber auch beruflich. Deshalb richtig geil. Schön, dass du da warst.
Ja, danke dir sehr. Viel Erfolg weiterhin.
Ja, danke.
Das war das Gespräch mit Robert. Ich hoffe, ihr konntet alle etwas für euch mitnehmen. Er ist mit seinem Projekt auch bei der Republika dieses Jahr aktiv. Also schaut euch sehr gerne mal auf deren YouTube-Kanal um oder auf den einschlägigen Social-Channels. Da werdet ihr dann sicher auch noch mehr von ihm und dem ganzen Programm sehen. Ja, ich bedanke mich, dass ihr heute dabei wart. Stimme schone ich jetzt erstmal. Hört nächste Woche sehr gerne wieder rein und kommt gut durch die Woche. Bye, bye.